Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, der einem vergessenen Komponisten gewidmet ist, dessen Geburtstag sich heuer 2024 zum 150. Mal gejährt hat. Im selben Jahr wie Franz Schmidt, im selben Jahr wie Arnold Schönberg, wäre Julius Bittner 150 geworden. Passiert ist im Jubiläumsjahr für diesen damals zu seiner Zeit viel gespielten Opernkomponisten gar nichts. Und zwar wirklich gar nichts. Jetzt habe ich mich entschlossen, am 10. Dezember im Haus Hofmannsthal in der Wiener Reisnerstraße einen kleinen Abend für Julius Bittner zu veranstalten. Mit jungen Sängern der Musikuniversität und dem Pianisten Markus Vorzellner, damit zumindest ein paar Töne von Bittner auch live in Wien erklingen. In einer Stadt, in der etliche Bittner-Opern uraufgeführt oder zumindest des Öfteren aufgeführt wurden. Wie gesagt, Bittner im Brotberuf Jurist, weshalb im niederösterreichischen Wolkersdorf, wo er jahrelang Richter gewesen ist, ein Platz nach ihm benannt ist, war im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts doch ein relativ häufig gespielter Komponist, etwa Seite an Seite, von den Aufführungszahlen her betrachtet, mit einem Franz Schreker. Grund genug, sich also heute dieser Musik ein wenig anzunehmen. Der Bergsee von Julius Bittner tagte aus dem Vorspiel zu dieser 1911 uraufgeführten Oper. Das klingt sehr nach Richard Wagner, werden Sie sagen. Das stimmt natürlich auch. Wagner war das große Vorbild für diesen Komponisten. Und gerade der Bergsee paraphrasiert einige Ideen, die bei Wagner im Ring auch zu erleben sind. Vor allem der Schluss, wenn die Schleuse des Bergsees geöffnet wird und die Fluten ins Tal hinunterfließen, dann ist das schon so etwas wie eine Götterdämmerung fürs Vorabendprogramm, möchte man sagen. Das war auch der Vorwurf, den man diesem Komponisten immer gemacht hat, der sich, wie Wagner übrigens, seine Libretti immer selber gedichtet hat. Ja, und die Geschichten, die Bittner erfunden hat und vertont hat, Die erinnern wirklich an Sendungen, die man im Vorabendprogramm sehen kann. Oper wie aus dem Heimatfilmgenre, möchte man sagen. Und doch die Musik, die Bittner dazu geschrieben hat, die ist doch sehr oft von hoher Qualität und von dramaturgischer Schlagkraft. Das konnte man ihm nicht absprechen, deshalb sind seine Stücke ja dann doch immer wieder und von allerersten Dirigenten ins Programm genommen worden. Bruno Walter zählte ebenso zu den Urführungsdirigenten wie Erich Kleiber. Und gerade im Bergsee, nach der Roten Grät, die das einzige Sujet ist, das Bittner vertont hat, das bisschen so in die Richtung der erotischen, pseudo-psychoanalytischen Sujets von Franz Schrecker geraten ist, hat Bittner mit dem Bergsee die österreichisch-elblerische Richtung seines Musikanten, der 1910 wahrscheinlich der größte Opernerfolg war, den Bittner je einfahren durfte, dann fortgesetzt. Und in diesem Bergsee, da geht es nicht nur musikalisch-wagnerisch zu, sondern es gibt ganz unverhohlene Anklänge an den zweiten Akt des Siegfried zum Beispiel. Es geht da um einen jungen Mann, der sich beim Militär verdingt hat, um Geld für seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und der erkennen muss, dass die Menschen in seinem Dorf von der Armee, in der er dienen muss, unterdrückt werden. Das Stück spielt in der Zeit der Bauernkriege und unser Antiheld wird im Vorspiel der Oper erfahren müssen, dass er eigentlich mit seinem Fahneneid dazu verpflichtet wäre, gegen die eigenen Leute ins Feld zu ziehen. Und da ist es nun der Anblick der heimatlichen Gefilde, der diesen jungen Mann zum Deserteur macht. Die Naturstimmen, die Vogelstimmen, die überreden ihn dazu. Geh dorthin, wo dein Herz dich hinträgt. Und das ist natürlich eine Paraphrase auf das Waldvöglein und Siegfried im Mittelakt des Siegfried. Julius Bittners Bergsee. Selbst gedichtet, wie gesagt, und ich glaube eigentlich, dass diesem Komponisten und Textdichter die Tatsache im Wege steht, dass wir hierzulande den Text ganz genau verstehen können. Dasselbe Problem haben Komponisten wie D'Albert oder Wilhelm Kinzel. In Wahrheit sind die Texte, die diese Meister vertont haben, keineswegs peinlicher als jene, die wir bei Carmen oder Cavalleria Rusticana oder beim Baiazzo zu hören bekommen, nur da gefiltert durch das Französische bzw. das Italienische, also ein bisschen abgehoben von der direkten Verständlichkeit. Und da ist der Kitschvorwurf dann immer gern nahe, vor allem in deutschsprachigen Landen. Anderswo hat man mit derlei Realismen viel weniger Schwierigkeiten. Tatsächlich ist Julius Bittner dort am besten, am überzeugendsten, wo er ganz volkstümlich wird. Zum Beispiel im ein Jahr vor dem Bergsee uraufgeführten Der Musikant. Eine ganz einfache Geschichte. Wie gesagt, ein bisschen wie im Heimatfilm. Aber das tut der Qualität und der anrührenden Qualität dieser Musik doch nicht wirklich Abbruch. aus dem Vorspiel zu Der Musikant von Julius Bittner, Musik des Jahres 1910. In den 50er Jahren hat man davon noch Rundfunkproduktionen gemacht. In den 80er oder 90er Jahren war dieser Musikant, der sich auf der Bühne immer als höchst erfolgreich erwiesen hat, immerhin noch eine konzertante Aufführung in der Wiener Volksoper mit Adolf Thaler-Pozza wert. Im 150. Jubiläumsjahr 2024 ist von Bittner kein Ton zu hören gewesen, wie gesagt. Dabei, wenn man gerade diese Musik jetzt gehört hat, ist es ja von dieser Art leichter Oper zur Operette nicht wirklich weit. Und es war ja auch Erich Wolfgang Korngold, der Bittner so sehr geschätzt hat, dass er ihm helfen wollte, als es mit den Aufführungszahlen bergab gegangen war, der Bittner angeboten hat, bei Operettenprojekten, neuen Instrumentierungen bekannter Stücke mitzuwirken. Bittner selbst hat auch Operetten oder operettenartige Stücke getextet und komponiert, unter anderem ein Stück über den lieben Augustin, eine wienerische Legende. Aber er ist schon zu Lebzeiten den Vorwurf des Dilettantismus oder sagen wir der Liebhaberei nie ganz losgeworden. Er war ja Jurist, wie gesagt, im Hauptberuf. Es ist ihm übrigens auch gelungen, während des Ersten Weltkriegs durch seine Beziehungen den Kollegen Arnold Schönberg, der Bittner übrigens sehr geschätzt hat, vom Militärdienst freistellen zu lassen, wofür sich Schönberg dann auch herzlich bedankt hat. Aber für die Kommentatoren war er nicht nur aufgrund seiner Sujets ein Hobbykomponist. Dabei hat Bittner auch jenseits der Opernhäuser für die Konzertsäle groß angelegte Werke komponiert. Zwei Symphonien, eine große Messe mit Tedeum, die vor einigen Jahrzehnten immerhin noch im Konzerthaus aufgeführt worden ist. Zwei Streichquartette, eine Cellosonate und viele Lieder. Es ist wie ein Treppenwitz, aber in Wien hat man es nicht der Mühe wert befunden, in den vergangenen Jahrzehnten zu versuchen, zumindest die Musik Bittners noch einmal zur Diskussion zu stellen. Kurios genug war es das Sibirische Symphonieorchester unter der Leitung von Dmitri Wassiljew, das die Erstaufnahmen einer im Ersten Weltkrieg komponierten Tondichtung Vaterland und der Symphonie Nummer 1 in F-Moll von Julius Bittner auf CD gebannt hat. Diese CD ist dann international doch recht interessiert kommentiert worden. Denn wenn man die Bewertungen von Bittner nachgelesen hat, die ihn immer so ein wenig in die zweite oder dritte Reihe verwiesen haben, dann muss man sagen, wenn man diese erste Symphonie, groß angelegt wie eine Brahms- oder eine Bruckner-Symphonie, das erste Mal zu hören bekommt, dann staunt man darüber, wie inspiriert und wie handwerklich gut gemacht diese Musik eigentlich ist. Das waren die ersten Takte der F-Moll-Symphonie von Julius Bittner. Ein schön gesteigertes, edles, symphonisches Thema. Noch viel schöner, der Beginn des zweiten, des langsamen Satzes, ein Adagio, bei dem das Vorbild Bruckner zum Greifen deutlich da ist. Und doch, da ist offensichtlich ein höchst kunstfertiger Melodiker am Werk. Ein Dramatiker war Julius Bittner auch im Konzertsaal. Er führt, wie das offenkundige Vorbild Bruckner, seinen langsamen Satz zwei kräftigen Steigerungswellen zu. Und auf dem Höhepunkt der zweiten bricht die Musik dann in sich zusammen. Die größte Überraschung, die man beim ersten Anhören dieser F-Moll-Symphonie von Julius Bittner erlebt, ist aber dann wohl das Scherzo. Ganz eindeutig, wiederum wie bei Bruckner, von der österreichischen Ländlertradition inspiriert, aber ein ungeheuer originelles, ein bisschen karikierendes Stück, das meines Erachtens absolut auf der Höhe der entsprechenden Scherzo-Sätze von Gustav Mahler steht. oder vielleicht sogar in Richtung Schostakowitsch vorausweist, jedenfalls ungeheuer originelle Musik. Man stelle sich vor, das hätte ein berühmter Komponist geschrieben und man würde es jetzt irgendwo entdecken, was da für Triumphgeheul angestimmt würde von der Musikwissenschaft und den Interpreten. Die Musik stammt aber leider von Julius Bittner, daher wird sie nur in Sibirien gespielt. In diesem Sinn gibt es auch noch ein weiteres, größeres Orchesterwerk von Julius Bittner, die österreichischen Tänze, die es auch in einer Version für Klavier zu vier Händen gibt. Also auch das wäre einmal aufführenswert. Und die zweite Symphonie, groß besetzt und ambitioniert, sie entstand einstens für die RAWAG, die österreichische Rundfunkanstalt, ist auch mit viel Aplomb uraufgeführt worden. Und kam dann Anfang der 60er Jahre zu einer Rundfunkfeier doch noch einmal durch die Symphoniker zur Aufführung. Leider hat der ORF dieses Tonband, das wirklich ein wertvolles Dokument der jüngeren Musikgeschichte wäre, gelöscht. Aber das vielleicht bemerkenswerteste Tondokument, das es von einer Bittner Aufführung gibt, stammt aus Berlin. Und zwar aus jener Ära, Anfang der 30er Jahre, wo Erich Kleiber, der übrigens auch die Berliner Erstaufführung der F-Moll-Symphonie dirigiert hat, die vielleicht erfolgsträchtigste Oper von Bittner, das Höllisch Gold, in der Berliner Staatsoper aufgeführt hat. Und davon hat sich ein kleiner Abschnitt erhalten, der auf Acetatplatte mitgeschnitten worden ist. Leider Gottes nur ein paar Minuten, aber die sind doch bezeichnend, denn sie lassen bei aller schlechter Tonqualität dieser fast 100 Jahre alten Aufnahme doch hören, zu welcher dramaturgischen Schlagkraft sich Bittner textlich wie musikalisch aufschwingen konnte. Es ist da eine Eifersuchtsszene im Gang, bei der der Mann der Frau heftigste Vorwürfe macht und sie bedroht, woraufhin sie Zuflucht sucht vor einer Marienstatue und die Gottesmutter um Hilfe bittet. Und da geschieht das Wunder, der kahle Baum hinter dieser Marienstatue beginnt plötzlich zu blühen. Und dieses Blütenwunder, das hat Bittner zu wunderbarer Musik inspiriert.
Mir auch noch freier werden, mach deine Rechnung hier am Ende. Mein Vater wurde noch dauert dein Leben. Dann sei es dem höllischen Satan gegeben.
Eine alte Spruchweisheit sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. In diesem Fall ist es eigentlich traurig, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie es hören möchten, dann kommen Sie doch bitte am 10. Dezember ins Haus Hoffmannsthal in der Reisnerstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk. Da wird Ihnen Markus Vorzellner mit einigen Studenten der Wiener Musikuniversität vorführen, wie die Musik klingt, die danach kommt. Es ist nämlich der Schluss der Oper, der ist höchst originell, denn Bittner erinnert in diesem höllisch Gold an die Fastnachtsspiele des Hans Sachs und an eine entsprechende Volkskomödiantik, die auch den Teufel ins Spiel bringt. Und das hat nicht nur beängstigende, sondern auch amüsante Seiten. In diesem Sinn, danke heute fürs Zuhören. Vielleicht gibt es irgendwann ja doch ein bisschen mehr von Julius Bittner auch zu hören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.